Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Thema Missbrauch an Erwachsenen spielt auch in Stuttgart eine Rolle. Immerhin ein eigenes Podium beschäftigt sich damit. Aber natürlich kurz vor Beginn des Katholikentags, da hat das Thema nochmal deutlich an innerkirchlicher Brisanz gewonnen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat in seiner Funktion als Bischof von Limburg einen Priester befördert, obwohl er von den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen diesen Priester gewusst hat. Und das Bistum, das hat in einer internen Mail geschrieben, es handele sich nicht um Missbrauch. Die Betroffene sei weder minderjährig noch schutzbedürftig gewesen. Da gibt es offenbar auf oberster Ebene in deutschen Bistümern noch wenig Problembewusstsein für das Thema sexueller Missbrauch an Erwachsenen. Aus Stuttgart ist mir jetzt meine Kollegin Kirsten Dietrich zugeschaltet. Frau Dietrich, Sie haben ja gestern bei der Debatte um Adults Too, also auch Erwachsene sind Opfer in der katholischen Kirche, da haben Sie zugehört. Wie hat man da die aktuellen Erkenntnisse rund um Georg Betzing diskutiert?
Also den Rücktritt von Georg Betzing hat keiner gefordert, auch wenn direkt danach gefragt wurde. Denn auf dem Podium war auch Klaus Pfeffer, der Generalvikar des Bistums Essen, in der sicher ziemlich undankbaren Rolle als Vertreter der amtskirchlichen Hierarchie. Aber der wehrte konkretere Nachfragen ganz elegant damit ab, dass er sagt, ich kenne den Fall gar nicht so genau. Aber das war natürlich nicht das letzte Wort, denn was die Causa Betzing zeigt, und das war mir vorher auch tatsächlich gar nicht so klar, weltliches und kirchliches Recht messen mit zweierlei Maßstab, wenn es um erwachsene Betroffene von sexualisierter Gewalt geht oder auch nur in ganz dicken Anführungszeichen, wie in dem Fall von Limburg, von sexueller Belästigung. Das Strafgesetzbuch sagt seit 2016, auch sexuelle Nötigung ist eine Straftat. Katholische Richtlinien aber, die erkennen Betroffene dann als Opfer an, wenn sie eben minderjährig oder schutzbedürftig sind. Und damit fallen erwachsene Betroffene durchs Raster. Und das empört nicht nur Ute Leimgruber, Pastoraltheologin an der Universität Regensburg.
In der Kirche kann es also sein, dass ein Straftatbestand, der nach dem Strafgesetzbuch bestraft werden könnte, in der Kirche noch nicht mal als Opfer anerkannt würde, sondern da wird gesagt, na ja, war kein sexueller Missbrauch, weil war ja nicht schutz- und hilfebedürftig. Und das halte ich für einen wirklichen Skandal.
Ute Leimgruber hat übrigens als eine der ersten Geschichten von erwachsenen Betroffenen gesammelt und herausgegeben, den Band Erzählen als Widerstand. Der wurde auch hier in Tag für Tag vorgestellt.
Wenn Erwachsene sozusagen, Betroffene, wenn die durchs Raster fallen, gar nicht so wirklich richtig vorkommen, gibt es denn überhaupt Zahlen dazu?
So gut wie keine. Es gibt eine Vermutung, dass nämlich auf jeden Fall mehr Erwachsene betroffen sind als Kinder. Aber Erwachsene hinterlassen meist keine Spuren in den Akten. Und die bisherigen Untersuchungen in Deutschland waren alle Aktenstudien. Die Theologin Doris Reisinger verwies gestern auf Studien aus den USA. Da schätzt man, dass ungefähr 4-mal mehr Erwachsene betroffen sind als Kinder. Da besteht also akuter Forschungsbedarf.
Jetzt sind sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung natürlich nicht beschränkt auf die katholische Kirche, aber dort ist das Ganze offenbar systemisch, trotz auch der moralischen Fallhöhe, die diese Institution ja mit sich bringt. Was ist das, was diesen systemischen Missbrauch in der katholischen Kirche möglich macht? Gab es da gestern Stimmen, Erkläransätze dazu?
Ja, es gibt ein zentrales Muster, nämlich dass klerikale Täter ungleiche Machtverhältnisse ausnutzen. Denn nur weil Täter und Betroffene erwachsen sind, haben ja nicht beide die gleichen Möglichkeiten. Gerade im kirchlichen Zusammenhang wirken da Abhängigkeitsverhältnisse. Und die Theologin Doris Reisinger sieht darin das entscheidende Merkmal von Missbrauch innerhalb der Kirche und nicht irgendeinen Anspruch von stellvertretender göttlicher Autorität.
Ich glaube, die Spiritualisierung ist nicht das, was Kleriker unterscheidet von anderen Tätern und Täterinnen. Jeder Täter und jede Täterin, die in einem kirchlichen, religiösen Kontext missbraucht, tut das. Auch Nichtgeweihte. Und die können das auch. Das funktioniert auch. Das, was Kleriker unterscheidet von Nichtklerikern als Tätern, ist, dass sie rechtlich privilegiert sind. Und dass sie sozial privilegiert sind. Dass sie sich auch darauf verlassen können, dass, wenn es zu einem kirchlichen Strafverfahren kommt, der Richter, der ermittelt und der das Urteil spricht, auch Kleriker ist.
Dazu gibt es dann noch andere Muster, die wirksam sind, dass zum Beispiel Missbrauch unter dem Deckmantel der Heilung als Exorzismus oder Therapie verkauft wird oder eine Schuldumkehr, dass das Opfer sich eigentlich schuldig fühlen soll.
Also, wenn man es mal kurz zusammenfassen darf, Missbrauch an Erwachsenen ist wenig beachtet und die Betroffenen fallen dann sozusagen aus den kirchlichen Kategorien für Opfer. Zusätzlich haben wir gerade besprochen, der Missbrauch ist systemisch im klerikalen Machtsystem. Ich vermute, da ist dann gestern auch darüber gesprochen worden, was sich ändern muss. Gab es da Vorschläge, Ideen?
Ja, tatsächlich deprimierend wenig, weil innerhalb des Systems man eigentlich ziemlich hilflos ist. Das sagt sogar der Vertreter dieses Systems, nämlich der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer.
Ich denke, dieses System, das solche Verbrechen möglich macht, das darf auch nicht gerettet werden. Von daher, glaube ich, muss diese radikale Aufarbeitung weitergehen. Wir haben, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr im Dunkelfeld, wo es wahnsinnig wichtig ist, dass das auch nach oben kommt und besprochen und ausgesprochen werden kann und dass wir in dieser Kirche wirklich sehen, was tatsächlich los ist und was hier kaputt ist und im Argen liegt.
Und wie weit dieses Erhellen des Dunkelfelds allerdings schon ist, da ging die Meinung dann weit auseinander. Generalvikar Pfeffer sagt, das hat sich schon ganz viel getan. Wir hören in der Kirche inzwischen auf die Geschichten der Opfer und vielleicht nicht ganz so überraschend, die beiden weiblichen Vertreterinnen sagen, da klaffen Wunsch und Wirklichkeit immer noch weit auseinander. Und selbst wenn die Betroffenen gehört werden, die Konsequenzen daraus, also zum Beispiel eine Versetzung oder den Ausschluss aus dem Orden, die Konsequenzen haben in der Regel sie zu tragen und nicht die Täter. Aber wenn ich jetzt nicht ganz hoffnungslos enden will, es gibt ein paar kleine Ideen. Also erstmal den Aufruf, die Betroffenen zu ermutigen, trotzdem ihre Geschichten zu erzählen. Denn das nimmt vor allen Dingen den Druck von den Ersten, die mit Missbrauchsgeschichten an die Öffentlichkeit treten und die dadurch so untrennbar mit dieser Missbrauchsgeschichte verknüpft werden. Und es gibt eine dringende Aufforderung, gerade auch als Nicht-Betroffene nachzufragen. Denn sexueller Missbrauch passiert eben mitten in den Gemeinden. Es gibt nicht die schöne Kirche für alle und dann die Sonderwelt des Missbrauchs. Und mit Blick darauf bin ich wirklich gespannt, ob die anderen Veranstaltungen zum Thema beim Katholikentag auch so einigermaßen gut besucht sind wie die gestern. Denn das wäre ja schon mal so ein Test, wie sehr sich eigentlich die breite Masse in der Kirche das Thema zu eigen macht.
Werden wir sehen und werden wir weiter darüber berichten. Live aus Stuttgart vom Katholikentag war das meine Kollegin Kirsten Dietrich. Dankeschön.